Ich sage danke, dass ich heute hier stehen darf. Ja, und wie Pavlo eben auch schon gesagt hat, es ist genau Gnade, dass wir hier stehen dürfen. Wir sind nicht würdig, ich bin nicht würdig. Wir sündigen die ganze Woche, wir sündigen immer wieder in Gedanken, wir sündigen in Worten und vieles, was unsere Taten ausmacht, hat nichts mit deinem Willen zu tun. Verzeih uns, verzeih mir. Führe mich jetzt durch diese Predigt, öffne die Herzen der Zuhörer. Deine Gemeinde hört dein Wort und was du heute vorbereitet hast. Dein Wille geschehe, gebrauch mich als dein Werkzeug. Was auch immer passiert, dein Wille geschehe. Amen. Nimm bitte Platz. Ich komme auch ganz kurz auf die Zeugnisse zurück. Ich musste mich erinnern, dass ich in meiner Schulzeit immer eine Karte an meinem Board in meinem Zimmer hängen hatte. Und dieses Board, da stand drauf, der Weg zur Quelle führt gegen den Strom. Und dann habe ich immer gedacht, das bedeutet, du musst individuell in dieser Welt sein. Ich war auf einer katholischen Schule und hatte nicht verstanden, was es wirklich bedeutet. Wenn wir Jesus Christus folgen, werden wir immer gegen den Strom schwimmen. Denn wir werden nie mit der Welt schwimmen können und zum Reich Jesu Christi kommen können. Und da musste ich innerlich lachen, als ich das Zeugnis von unserem Bruder hörte. Ich wollte heute sagen, als erstes beginnen meine Predigt mit der Frage, seid ihr bereit, euren Pass abzugeben? Und da musste ich jetzt schmunzeln, als ich jetzt diese Geschichte gehörte. Warum? Weil der Pass ein Zeichen ist in unserer heutigen Welt. Ein Zeichen dafür, ich kann mich ausweisen. Hier steht drauf, wer ich bin. Und ich stelle die Frage an euch, wer bist du? Wie definierst du dich in dieser Welt? Wenn dich einer fragt, wer bist du? Das klassische Muster ist, wir antworten, wer wir sind. Zuerst Name, Vorname. Und wir glauben, das reicht aus. Und dann stellen wir fest, ja, für manche ist das besonders wichtig. Und wenn man dann anfängt, mal drüber nachzudenken, wo kommt eigentlich der Name her? In Deutschland gibt es den Namen Müller, sehr weit verbreitet. Und wir wissen, der Name stammt daher, dass früher mal einer Müller am Ort war und das weitergegeben hat. Wie immer der Vater zum Sohn, der Sohn war Müller und so ist der Name in der Familie geblieben. Und man hat eigentlich das als Bezeichnung genommen, und es ist hinterher ein Name geworden. Es steht in jedem Pass drin. Was macht ihr, wenn ihr euren Pass verloren habt? Wie definieren wir uns in der heutigen Gesellschaft? Und dann habe ich festgestellt, ja, wir definieren uns über unterschiedliche Art und Weisen. Wir definieren uns über unseren Namen. Wir kommen aus einer großen, bekannten Familie. Umso adeliger die Familie, umso besser. Und wenn wir adelig sind oder wenn wir berühmt, berüchtigt sind, dann tauchen wir in den Zeitungen auf und unser Name ist alle Zeit bekannt. Warum diese Worte? Identifikation. Wer bist du? Ist wichtig in der heutigen Welt. Und wir sehen heute gerade ganz interessant, für alle Hilfesuchenden, die nach Deutschland, nach Europa kommen, die haben einen Namen. Und doch wissen wir manchmal ihren Namen nicht. Wir versuchen sie zu identifizieren und sie einzuordnen. In der Welt alles okay. Beim letzten Mal habe ich gepredigt über Jesus Christus, wie er getauft wurde, wie er betete, wie der Heilige Geist kam in Person und lebendig ein lebendiges Zeugnis, ein materielles Zeugnis von Jesus Christus, dass der Heilige Geist kommt und der Vater sagt, wir können es noch mal lesen. Und der Vater sagt, du bist in Lukas 3. Und sagt, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Das ist der Personalausweis des Himmels. Hier ist klar, wer er ist. Und interessanterweise habe ich gedacht, oh, das ist ein toller Abschnitt, den ich jetzt heute predigen darf. Das Geschlechtsregister Jesu Christi. Es ist etwas, was wir gerne übergehen, weil da viele Namen drinstehen und wir denken, wie predigen wir das? Und mir ist klar geworden, dieser Abschnitt muss jetzt hier stehen. Nur hier, nachdem Jesus Christus ein lebendiges Zeugnis aus dem Himmel bekommen hat, wer er ist, schreibt Lukas hier was? Wer Jesus Christus in dieser Welt ist, als Mensch. Und dann werden wir gleich darauf kommen, warum das für die Juden so wichtig war. Ich möchte diesen ersten Teil gerne mal vorlesen. Das ist Lukas Evangelium 3, ab Vers 23. Und Jesus war ungefähr 30 Jahre alt, als er begann. Er war, wie man meinte, ein Sohn Josefs, des Eli, des Matt, des Levi, des Melchi, des Jana, des Josefs, des Matthias, des Amos, des Nahun, des Esli, des Nangi, des Mat, des Matthatias, des Semai, des Josefs, des Juda, des Johanan, des Resa, des Serubabel, des Sheal, des Elmodam, des Serubabel, des Sheal-Til, des Neri, des Melchi, des Adi, des Kosam, des Elmodam, des Er, des Joses, des Elisa, des Jorim, des Matat, des Levi, des Simeon, des Juda, des Josef, des Jonan, des Eljakim, des Melea, des Mainan, des Matata, des Nathan, des David, des Isai, des Obed, des Boas, des Salmon, des Nachschon, des Aminabadab, des Amram, des Hezron, des Peres, des Juda, des Jakobs, des Isaac, des Abraham, des Terach, des Nahor, des Serug, des Regu, des Pelek, des Heber, des Shelach, des Kainan, des Apakshat, des Sem, des Sem, des Noah, des Lamech, des Methusalach, des Henoch, des Jarad, des Mahalalel, des Kainan, des Enosh, des Seth, des Adam, Gottes. Alleine das vorzulesen, ist schon eine Herausforderung. Aber warum war das jetzt so wichtig? In unserer heutigen Welt ist Identität, wer wir sind, wo wir herkommen, was wir sind, sehr wichtig. Die Familie ist das, was hier in diesem Zusammenhang als Stammbaum, als Register aufgeführt wird. Warum? Weil für die Juden es genau wichtig war, wo kommst du her? Bist du von jüdischer Kultur? Wie sieht es mit deinem Stammbaum aus? Bist du ein Stammbaum von Abraham? Worauf sich immer wieder dieses Volk beruft. Und warum ist das so wichtig? Weil diesem Volk, diesem auserwählten Volk, was mit Abraham eine lange Kette hat von Geschlechtern, dass dieses Volk eine Abstammung hat. Gott hat dieses Volk auserwählt und hat es zu seinem Volk gemacht. Gott hat sich bekannt gegeben. Wir kennen diese Geschichte von Mose und hat gesagt, es ist wichtig, dass ihr wisst, wer ich bin. Ich bin. Ich bin der Gott. Er hat immer wieder gesagt, ich bin der Gott von Abraham, Isaac und Jakob. Und für dieses Volk ist es wichtig geworden, zu zeigen, dass sie Gottes Ordnung umsetzen. Die Familie oder das Geschlecht im Alten Testament entspricht etwa dem Begriff, den wir heute auch als Familie benutzen. Aber diesen Begriff hatten die Juden eigentlich nicht. Natürlich wissen wir, dass Familie die natürliche Gemeinschaft von Vater, Mutter und Kindern ist. Und sie kommt eigentlich auch am nächsten dem jüdischen Begriff Bayit. Bayit steht für das Haus. Das Haus Abraham, das Haus Davids, das ist für die Juden ein ganz wichtiger Moment. Früher wurde das als festes Haus gemeint, aber dieser Begriff hat sich gewandelt. Es waren alle, die in diesem Haus lebten. Und in der Bibel wandelte sich dieser Begriff immer mehr zu einem Wort, wo alle Menschen gemeint waren. Das heißt, sie wurden zu größeren Gruppen zusammengefasst und man nannte das hinterher auch das Haus Israel. Ein wichtiger Punkt. Für mich am Anfang habe ich gedacht, wow, worüber redest du hier eigentlich? Eine langweilige Auffassung von dem, was die Israeliten eigentlich, wie sagt man, welche Begrifflichkeit sie hatten. Ich konnte aber nur dieses Geschlechtsregister und das, was da passiert, nur begreifen, wenn ich verstanden habe, wie denken eigentlich die Juden? Wie denkt man oder hat man in dieser Zeit gedacht? Und da war es ganz wichtig, dass Haus anders definiert wurde. In Jesaja 5, Vers 7 spricht der Prophet: Das Haus Israel nämlich ist der Weinberg des Herrn, der Herrscharen, und die Männer von Juda sind seine Lieblingspflanzen. Diese Lieblingspflanzung, von der gesprochen wird, es geht hier um das Haus. Und wir kennen den Begriff Vaterhaus, Elternhaus. Vaterhaus ist im Hebräischen Bet-Ab und ist ein ähnlicher Begriff wie Geschlecht und da steht das Mischpach vor. Das sind zwei Sachen, die uns völlig durcheinander werfen, aber es geht immer darum, dass von einem Geschlecht gesprochen wird, von einem Haus. Und zu diesem Haus gehören immer mehr nicht nur Vater, Mutter, Kind, sondern auch die Sklaven. Auch die, die in diesem Haus leben. Und interessanterweise im ersten Jahrhundert auch alle die Geschäfte mit diesem Haus machten. Also auch Knechte, Angestellte, Freunde, die in diesem Haus wohnten. Geschlecht kennen wir, Geschlechtsregister. Er ist aus dem Geschlecht der Habsburg, aus dem Geschlechte der preußischen Prinzen. Er ist aus dem Geschlechte der englischen Prinzen. Wir kennen diese Formulierung heute, wir gebrauchen sie nicht mehr. Aber die Sippe, Geschlecht, Familienverband sind uns doch irgendwie noch geläufige Momente. Auch wenn heute Familie immer mehr zerbricht, war es für damalige Verhältnisse ganz wichtig. Eine Sippe zum Beispiel, wir können das in Richter 18, Vers 11 lesen, bestand aus 600 Daniten, also aus zwei Dörfern. Das sind große Gruppen. In den Dimensionen kennen wir das gar nicht mehr. In diesen Dimensionen leben wir Familie und Verbund eigentlich nicht mehr. Nicht in unserer heutigen Zeit, nicht in unserer Kultur. Aber es gab dann eben halt auch, wie sagt man so schön, das Symbol des Stabes. Das trug der Stammvater. Und der Stammvater stand am bei einem Bild, bei einem Symbol einer Kegel oder einer Pyramide. Oben der Stammvater, unten die ganzen Sippen, die ganzen Geschlechter. Warum muss man das wissen? Weil, egal ob wir Nehemia hören oder wo auch immer, es wurden immer die Sippen zusammengefasst. Wir kennen die 12 Stämme. Wir wissen, dass das eine Grundordnung Gottes war. Und jeder dieser Stämme hatte eine bestimmte Aufgabe. Und der Stamm Levi war der, der für das Stiftszelt zuständig war. Genau von Gott geordnet. Und der, der keinen Nachweis darüber geben konnte, zu welcher Sippe, zu welchem Familienverbund er gehörte, konnte nicht an diesem Dienst teilnehmen, wurde ausgeschlossen, wenn er nicht darstellen konnte, dass er dazugehört. Wir haben jetzt hier eine sehr lange Auflistung gehabt. Auf der einen Seite haben wir hier gesehen, dass Jesus, als er ungefähr 30 Jahre alt war und als er begann, wie man meinte, ein Sohn Josefs, des Eli, des zu sein, dass er mit 30 Jahren seinen Dienst begann. Und dann wird eine gemeinsame Abstammung dokumentiert. Aus dieser gemeinsamen Abstammung ergab sich je nachdem auch in dem Zusammenleben auch Verpflichtungen für Sitten und Gesetze. Man hatte untereinander eine Solidarität, man zog untereinander in den Krieg. Für die Juden ein ganz fester Verbund. Die Solidarität untereinander in der Zeit der Patriarchen können wir in der Bibel sehr gut nachlesen. Aber es kam durch die Besiedlung und die Aufsplitterung der Familien und das Durchmischen, kam es zu einer Schwächung des Zusammenhaltes. Aber über das ganze Alte Testament blieb diese Grundordnung bestehen. Diese Sippen, die gemeinsamen Interessen, die Aufgaben, es war eine Einheit. Aus dieser Einheit resultierte auf der einen Seite ein Recht auf Schutz, ein Recht auf Hilfeleistung, aber auch Pflichten. Wie zum Beispiel, dass eine Witwe durch einen Verwandten geheiratet werden musste. Können wir in Ruth 2,20 nachlesen. Oder ein Verwandter aus der Sklaverei freizukaufen war, in die er sich selbst mit Schulden hineingebracht hatte. Im 3. Mose 25, 48 können wir Gottes Anweisung dazu lesen. Im Neuen Testament wird die Familie aber anders definiert. Etwa nur dreimal taucht das Wort Haus oder Hausgenossenschaft auf. Patria als Volk, Abstammung oder Geschlecht. Es ist eher ein historischer Ursprung einer Hausgenossenschaft. Aber der Patriarch war das gegenwärtige Oberhaupt. Heute finden wir Auflösung dieser Strukturen. Und diese Familie konnte in diesem Sinne ein Stamm oder sogar eine Nation sein. In Apostelgeschichte 3,25 wird Gottes Verheißung an Abraham so zitiert: Durch dein Geschlecht sollen gesegnet werden alle Völker, Patria, auf Erden. Und in Lukas 2,4 können wir lesen: Josef war aus dem Hause und Geschlechte Davids. Es ist ein wichtiges Bild, wenn wir verstehen wollen, was Familie und was Legitimation, das heißt Berechtigung, das zu sein, was man ist, gelebt wird. Die Bedeutung Vaterschaft zeigt sich deutlich. Im Epheser 3,14 folgende können wir lesen: Daher beuge ich meine Knie vor dem Vater, nach dessen Name jedes Geschlecht Patria im Himmel und auf Erden benannt wird. So wie hinter jedem einzelnen Patria-Geschlecht ein Pater, ein Vater steht, so steht hinter allem Gottes universelle Vaterschaft. Am Schluss steht bei Lukas nicht des Gottes, sondern nur des Seeds, des Adam, Gottes. Er ist der Schöpfer, er ist Vater, aber auch Schöpfer. Da ist keine Zeugung, wir sind geschaffen worden. Und wenn wir uns das hier angucken, dann sehen wir, ein bestimmtes Bild. Diese Hausgenossenschaft im ersten Jahrhundert bezog sich einmal, nennt sich Oikia, diese Hausgenossenschaft war einmal sehr verbreitet und hatte eine bestimmte Struktur in der jüdischen Welt und in der römischen und griechischen, hellenistischen Welt. Sie ist nur ein Synonym für Familie. Und hat doch so stark das Miteinander der Völker beeinflusst. Warum brauchen wir diese Ausführungen, um zu verstehen, warum dieses Geschlechtsregister so aufgezogen wurde, wie es aufgezogen wurde? Wir haben zwei Geschlechtsregister in der Bibel, bei Lukas und Matthäus. Matthäus fängt an und Matthäus zeigt gleich am Anfang, wir können das ganz kurz, den ersten Wort von Matthäus lesen, das im ersten Kapitel. Er sagt, fängt an, Geschlechtsregister Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Und dann fängt er bei Abraham an. Warum? Weil das die Eckdaten sind. Abraham wurde Abraham wurde vorausgesagt, dass sein Same zu großen Nationen führt. Jesus Christus steht im Mittelpunkt für Matthäus. Und er bringt hier gleich die zwei Bünde, die am Anfang deutlich stehen. Einmal das, was er Abraham versprochen hat, der Bund mit Abraham und der Bund mit David. Und dazu möchte ich euch bitten, den 2. Samuel, den 2. Samuel Kapitel 7 bitte aufzuschlagen, wenn ihr mitlesen wollt. Ich lese es jetzt vor. Ab Vers 12. Und da steht: Nachdem David in diesem Kapitel den Wunsch geäußert hat, den Tempel zu bauen, gibt Gott eine Verheißung für David und sein Königtum. Und ab Vers 12 lese ich: Wenn deine Tage erfüllt sind und du bei deinen Vätern liegst, so will ich deinen Samen nach dir erwecken, der aus deinem Leibe kommen wird. Und er werde sein Königtum befestigen. Der wird meinen Namen ein Haus bauen, und ich werde den Thron seines Königreichs auf ewig befestigen. Ich will sein Vater sein, und er soll mein Sohn sein. Wenn er eine Missetat begeht, will ich ihn mit Menschenruten züchtigen und mit Schlägen der Menschenkinder strafen. Aber meine Gnade soll nicht von ihm weichen, wie ich sie von Saul weichen ließ, den ich vor dir beseitigt habe, sondern dein Haus und dein Königreich sollen ewigen Bestand haben vor deinem Angesicht. Dein Thron soll auf ewig fest stehen. Wenn Jesus Christus von Nazareth tatsächlich die Erfüllung dieser beiden großen Bundesschlüsse verkörpert, dann musste hier der Beweis geliefert werden, dass die Abstammung stimmt. Für die Juden. Für uns heute nicht so wichtig. Für die Exegeten, für die, die sich damit auseinandersetzen, tut sich hier ein ganz großes Problem auf. Warum? Weil in der Betrachtung dieses Geschlechtsregisters wir zwei völlig verschiedene Register haben. In Lukas geht es von Adam über Adam zu Gott zurück. Und bei Matthäus fängt er bei Jesus Christus an und fängt mit Abraham und David an. Und die Aussage, dass Jesus Christus der Sohn Abrahams war, in dem alle Geschlechter der Erde gesegnet sind, und er ein Erbe des Thrones Davids ist. Das waren die Eckpunkte, die hier deutlich sein sollten. 14 Generationen von Abraham nach David, von David bis zur Wegführung nach Babylon und von Babylon bis zu Christus auch 14 Generationen. 14 als Spiel, nach jüdischer Auffassung, reichte das vollständig. Es reichte, nachzuweisen, dass dort die Linie bestand, auch wenn die Experten festgestellt haben, dass der eine oder andere Name dort nicht reinpasst. Für uns ist diese Abstammung keine Sache von Belegung, sondern auch von Glauben. Nach jüdischer Auffassung galt eine Genealogie, das heißt eine Abstammungslehre, auch dann als vollständig, wenn nicht jeder Vorfahr einzeln genannt wurde. Warum wählte Matthäus gerade 14 Namen aus jeder Zeit? Wir wissen es hundertprozentig nicht. Eine Möglichkeit ist, der Name David hat in der sogenannten jüdischen Zahlenmystik die Zahl 14 und entspricht ihr. Das könnte einer der Gründe sein. Aber am Schluss wissen wir es nicht. Aber es kommt die berechtigte Frage auf nach der Legitimation als Nachkomme von David. Und wenn wir dann zurück zum Text kommen, dann sehen wir, dass in Lukas 3 eins etwas deutlich wird. Das, was ich beim letzten Mal schon erwähnt habe, Jesus beginnt, und das wird sagen, Lukas sagt das hier, etwa seinen Dienst mit 30 Jahren. Es soll hier klar gemacht werden, erstens, der Dienst fing etwa mit dem 25. Lebensjahr an bei den Leviten und ab dem 30. Lebensjahr durften sie auch an der Stifthütte tragen und mitarbeiten bis zu ihrem 50. Lebensjahr. Das war vorgegeben. Und hier soll mit etwa 30 angedeutet werden von Lukas, dass Jesus diese nötige Reife auch besaß für seinen Auftrag. David setzte das hinterher runter auf 20 Jahre. Außerdem macht Lukas hier eins ganz deutlich, dass er keine Fragen hinsichtlich der Jungfrauengeburt hat. Er formuliert es hier sehr vorsichtig, aber deutlich, er war, wie man meinte, ein Sohn Josefs, des Eli. Und zeigt in der Formulierung, er wurde gehalten für einen Sohn Josefs, dass hier dieses Gezeugt durch nicht stattgefunden hat. Im 4. Mose können wir lesen über die Vorschriften von den Leviten vom 25. Lebensjahr an. Und ich formuliere nur diesen einen Vers aus dem 4. Mose 4, Vers 3. Von 30 Jahren an und darüber bis zum 50. Jahr waren sie alle Tauglichen für das Werk an der Stiftshütte, die diesen hochheiligen Dienst tun sollten. Die Leviten sollten mit 25 Jahren ihren Dienst als Assistenten der Priester beginnen und mit 30 ihren Dienst beginnen. Man vermutet, dass das in der rabbinischen Auslegung eine Art von levitischer Ausbildungszeit war von 5 Jahren, bevor sie in den wichtigen Dienst eintreten durften. Und Jesaja bringt hier diese Parallele zu diesem Wort: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Die Parallele, nämlich die Verheißung, die vor Jahren, vor Jahrhunderten vorher schon gegeben wurde. Die Juden haben darauf gewartet. Und in Jesaja 42, Vers 1 bis 8, können wir das sehr gut lesen, worauf sich das bezieht. In Jesaja 42, Vers 1 bis 8 steht: Siehe, das ist mein Knecht, auf den ich mich verlassen kann, mein Auserwählter, an dem meine Seele Wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Er wird das Recht zu den Heiden hinaustragen. Er wird nicht schreien und kein Aufhebens machen, noch seine Stimme auf der Gasse hören lassen. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Wahrheitsgetreu wird er das Recht hervorbringen. Er wird nicht ermatten und nicht zusammenbrechen, bis er auf Erden das Recht gegründet hat. Und die Inseln werden auf seine Lehre warten. So spricht Gott, der Herr, der die Himmel erschuf und ausspannte und die Erde ausbreitete, samt ihrem Gewächs, der dem Volk auf ihrem Odem gibt und den Geist denen, die darauf wandeln. Ich, der Herr, habe dich berufen in Gerechtigkeit und ergreife dich bei deiner Hand. Und ich will dich behüten und dich zum Bund für das Volk setzen, zum Licht für die Heiden, dass du die Augen der Blinden öffnest, die Gebundenen aus den Gefängnissen führst und aus dem Kerker die, welche in der Finsternis sitzen. Ich bin der Herr, das ist mein Name. Und ich will meine Ehre keinem anderen geben, noch meinen Ruhm den Götzen. Siehe, das Frühere ist eingetroffen und Neues verkündige ich. Ehe es eintritt, lasse ich es euch hören. Ehe es eintritt, lasse ich es euch hören. Deutlich wird von seinem Knecht gesprochen. Und er sagt, und meine Seele hat wohlgefallen. Für mich ist das die Parallelität zu dieser Stelle in der Taufe ganz deutlich. Auch andere verdienen den Titel Knecht. Doch dieser persönliche Knecht ist der Messias, der erwählt war, weil der Herr Freude an ihm hatte und auf seinen Geist auf ihn legte. Bei seinem zweiten Kommen wird er, Christus, herrschen über ein Reich, in dem weltweite Gerechtigkeit herrscht. Auch wenn er auf dem Thron Davids in Jerusalem regieren und sein glorreiches Volk Israel sein wird, wird er nicht allein für Israel der Messias sein. Alle Nationen der Welt werden die Gerechtigkeit des Messias-Königs erfahren. Das stille und unterwürfige Verhalten bei seinem ersten Kommen erfüllt diese Prophezeiung. Der Knecht Jesus tröstet, ermuntert die Schwachen und Unterdrückten. Und bei seinem zweiten Kommen wird er vollkommene Gerechtigkeit herbeiführen mit eisernem Stab. Gott spricht den Messias mit dich direkt an. Gottes Rolle als Schöpfer des Universums ist hier sichere Grundlage dafür, dass sein Wille durch seinen Knecht, den Messias, erfüllt wird. Ich, der Herr Gott. Und Gott identifiziert sich selbst mit Ich Bin. Hat er sich Mose geöffnet oder geoffenbart? Es ist ein besonderes Symbol für die einzigartige Beziehung zu Israel. Aber dieser Bundesname garantiert hier auch seinen Dienst als Messias, der Knecht ist. Der Knecht ist in diesem Sinne ein Bund. Man kann sagen, dass er den Segen des Heils für Gottes Volk in Person lebendig gemacht hat, personifiziert. Und er bringt dieses Heil in diese Welt. Er, der Messias, ist der Mittler eines besseren Bundes als der Bund mit Mose. Dieser Messias, dieser neue Bund, ist Licht für die Heiden, wie das hier formuliert ist. Wie Simon es im Tempel schon gesehen hat, als er diesen Jungen in den Händen hält, er wusste, dass sich hier die Prophezeiung erfüllt. Nachzulesen in Lukas 2, 32. Christus kam als der Messias Israels, doch er kam auch als Retter der Welt. Als er sich an den Brunnen von Samaria, einer nichtjüdischen Ehebrecherin, offenbarte und als er seinen Jüngern den Befehl gab, das Evangelium des Heils allen Menschen in die Welt zu verkünden, da offenbarte er sich als Retter der Welt. Und die Gemeinde, die hauptsächlich aus Heiden besteht, die auf diesen Baumstamm des Segens, so könnte man sagen, auf diesen Weinstock aufgepflanzt wurden oder eingepfropft wurden, für uns ist das Gnade und die Erfüllung der Verheißung, die Gott gegeben hat. Jesus erfüllt diese Voraussagen nach seiner Fleischwerdung, Es gibt die Wunder der Krankenheilung, Befreiung von geistlicher Knechtschaft. Das heißt also auch die Dämonenaustreibung. Und später im tausendjährigen Reich wird er auch Israel von ihrer geistlichen Blindheit befreien. Sie werden geistlich wahrnehmen, wer er ist. Seine Gefangenen werden Freiheit erlangen. Und das Frühere hat sich erfüllt, bereits schon während Jesajas Aussagen. Das Neue bezieht sich auf die Errungenschaften des Herrn durch seinen Messias, durch seinen Knecht, wenn er wiederkommt. Das ist hunderte von Jahren vorher gesagt worden. Und wenn wir das heute zusammenfassen, dann sehen wir, in dem Stammbaum von Lukas sehen wir, dass die Kernpunkte erfüllt sind. Einmal Josef und Maria. Es geht hier mit Eli weiter, wo man vermutet, dass es der Vater von Maria ist, und geht über die bekannten Namen, die wir kennen. Das sind dann Nathan, David oder Isai. Wir kennen Abraham, Isaac, Jakob. Wir kennen Noah, Sem. Wir kennen den Seth, Enosch und Adam. Wir kennen viele Namen und kennen die Geschichten, weil es ein Großteil des Alten Testamentes ist. Das ist die Rechtfertigung, warum sie da steht, damit jeder Jude, die im großen Teil das Alte Testament besser kannten als wir, es mehr parat hatten, wussten. Das ist die Identifikation von Jesus Christus, dass die Abstammung stimmt und dass er derjenige ist, der das alles erfüllt, damit er der Messias sein kann. Seine Identität ist völlig ehrlich. Seine Wirklichkeit ändert sich durch nichts in dieser Welt und nichts in der Ewigkeit. Glaubst du das? Ist das deine Wahrheit? Ist das deine Realität? Glaubst du, dass diese Identifikation, diese Identität so richtig ist? Wir glauben es aus vollem Herzen. Wir vertrauen Gott, dass alles das, was geschrieben ist, seinen Sinn hat. Es wird immer die Zweifler geben, die Ungläubigen, die versuchen, in diesen Abschnitten als solches etwas zu finden. Und ich muss aus persönlichem Zeugnis immer wieder feststellen, als ich Professor Werner Gitt gehört habe und auch Professor Liebi in seinen Predigten gehört habe, sind das für mich Prediger, die sehr deutlich gezeigt haben, wie die Wissenschaft heute vieles belegt, was wir früher in Zweifel gezogen haben. Aber wer hat gesagt, dass die Bibel nicht noch Geheimnisse für uns haben wird? Glauben kommt nicht von Wissen her. Glauben kommt davon, dass wir mit von ganzem Herzen das glauben, was in diesem Wort steht und was er uns gesagt hat. Und wenn man euch, mir, alles wegnimmt, meinen Personalausweis, meinen Beruf, meine Arme, meine Beine, mein Haus, meine Anschrift, alles das wäre weg, was wäre ich? Was würde auf meinem Pass stehen? Bürger im Himmel? Mit Anspruch auf die Ewigkeit im ewigen Jerusalem? Würden wir uns so vorstellen? Würden wir unseren Pass zurückgeben und davon sprechen? Wir sind nicht gebunden in dieser Erde, wir sind gebunden im Himmelreich. Da ist unser Bürgertum, da ist unser Ziel, unsere Hauptstadt, unser König, unsere Ewigkeit. Könntest du sagen, ich bin ein Sünder, der durch die Gnade Gottes gerettet ist? Ich gehöre zu Gottes Bodenpersonal, erlöst durch Jesus Christus. Das wäre unsere Identität. Und mehr müssen wir nicht nachweisen. Gerechtfertigt und zum Leben geführt sind wir durch Jesus Christus. Und in Galater 3, 26 steht, denn ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben in Jesus Christus. Und gesegnet in Jeremia 17 steht, gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Vertrauen der Herr ist. Brauchen wir mehr? Und ich schließe mit dem Wort aus Markus 3, 31. Wir haben viel über Familie gesprochen, wo wir herkommen. Und Jesus hat es definiert. Seine Vorstellung Familie ist anders als unsere Vorstellung. Und unsere Vorstellung schwimmt hier absolut gegen den Strom. Die wahren Verwandten Jesus, da kamen seine Brüder und seine Mutter, sie blieben aber draußen, schickten zu ihm und ließen ihn rufen. Und die Volksmenge saß um ihn her. Sie sprachen aber zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder sind draußen und suchen dich. Und er antwortete ihnen und sprach, wer ist meine Mutter? Wer sind meine Brüder? Und dem er ringsumher die ansah, die um ihn saßen, sprach er, siehe da, meine Mutter und meine Brüder. Denn wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Seid Nachfolger Jesu Christi, habt eine Identität im Himmel und bekennt euch, dass ihr Sünder seid, die durch die Gnade Gottes gerettet sind. Das ist unsere Identifikation. Und Jesus ist gerechtfertigt worden durch unsere Evangelisten, weil die Juden das brauchten. Wir brauchen es nicht, weil wir heute das ganze Wort haben und das Erlösungswerk Jesu Christi lesen dürfen, erkennen dürfen und unser Leben Jesu Christi gegeben haben. Ich danke für diese Gnade. Amen.